Wir bauen jetzt ja gerade aus, wir wollen und werden der weltgrößte Musikshop auch werden. Und da gehen wir natürlich schon in solche Bereiche rein, was Analytics auch angeht.
Recharge. Aufladen und neu durchstarten. Ein Podcast von Medienreaktor.
Hallo und herzlich willkommen bei Recharge, dem Podcast für alle Morgenmenschen. Hier sind wieder Andi und Flo und wir sprechen mit unseren Gästen über die Themen, auf die es in Zukunft ankommen wird. Hi Andi.
Hey, servus Flo, grüß dich.
Unser heutiger Gast ist Director of Sales bei Musikhaus Thomann. Er ist maßgeblich für das Kundenerlebnis im Shop zuständig, online wie offline. Welche Herausforderungen diese Arbeit mit sich bringt, wo die Synergieeffekte zwischen analog und digitalem Shop-Erlebnis liegen und warum 3% Umsatz im Ladengeschäft dennoch ausreichen, um die Präsentationsfläche noch weiter zu vergrößern, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Florian Rittweger.
Hallihallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Podcast. Ich habe mir schon einige von euch jetzt angehört mittlerweile.
Sehr gut.
Und ich bin sehr gespannt, was heute passieren wird.
Von mir auch ein Hallo zu dir rüber in dein Studio. Schön, Hi. Dass das klappt heute.
Ja, sehr cool. Passt eigentlich ganz gut. Studio, das Stichwort, das könnt ihr draußen natürlich nicht sehen, aber der Flo, der steht gerade, also schaut richtig professionell aus und es passt natürlich auch dazu, zu dem, wo er arbeitet eben, und zwar beim Thomann. Erzähl doch vielleicht kurz mal was über Thomann für die Thomann noch nicht kennen.
Ja, das Musikhaus Thomann ist ein ganz, ganz historisch bekanntes Institut, würde ich fast schon sagen, eine Institution in der Musikerwelt. Ich glaube, jeder Musiker hat auch auf jeden Fall schon mal beim Thomann eingekauft. Wir sind in Europa das größte Musikhaus und haben Mitte der 90er den Switch geschafft, relativ bald eben auch ins Internet. Und bei uns gibt es im Grunde genommen alles, was mit Musik zu tun hat, aber auch verschiedene Kategorien und Warengruppen, ja, die jetzt ja aufgrund der letzten zwei Jahre immer mehr Wichtigkeit erhalten haben, von Audio-Interfaces und Video. Thema Streaming ist natürlich sehr groß, ja. Egal, ob es jetzt für einen Musiker ist oder eben auch für den Nachhilfelehrer oder ähnliches. Da haben wir uns ziemlich verbreitert, was die Warengruppen eben auch angeht. Ja, und klar, auch im professionellen Bereich sind wir da sehr stark ausgebaut worden in die letzten Jahre. Das heißt, Audio Professional oder ähnliches für Theater, Kinos, aber auch vielleicht für größere Sporthallen und so weiter machen wir die komplette Ausrüstung.
Und du bist jetzt auch schon seit Mitte der 90er bei Thomann oder noch nicht so lange? Und was machst du da eigentlich genau?
Ich bin mittlerweile seit Mitte der 80er sogar schon beim Thomann. Zwar nicht als Mitarbeiter, aber als Kunde.
Aha.
Ich kann mich daran erinnern, mit meinem Papa war ich das allererste Mal dort und da gab es 3-4 Räumlichkeiten und eine Scheune. Und da war dann die Lichtabteilung drin. Da hat man auch dann im Hintergrund noch die Schweine quieken gehört. Ja, das war also aus der Landwirtschaft heraus, aus den Räumlichkeiten heraus wurden dann ja die Musikinstrumente verkauft. Ja, und ich selber als Mitarbeiter bin seit November 2020 dabei.
Ah ja, okay. Das ist ja cool. Das heißt, du bist im Prinzip halt Privatmusiker, ne? Also das haben wir schon herausgefunden, dass du auch eine Band hast. Da können wir später noch ein bisschen drüber quatschen. Das heißt, Musik fließt durch deine Adern und das war eine logische Konsequenz, dass du da irgendwann bei Thomann landest wahrscheinlich, oder?
Unser Inhaber Hans Thomann hat zu mir gesagt, irgendwann kriegt das alle, ja, damit meint er den Musiker. Da ist schon was dran, muss ich echt sagen. Also auch die Kollegen, die ich da habe, da kenne ich natürlich einige schon sehr, sehr lange. Und ja, ich mache auch mein Leben lang schon Musik, angefangen damals mit 5 Jahren mit Schlagzeug. Deswegen waren wir damals auch dort. Das kann ich mich noch dran erinnern. Und und dann ging das halt immer weiter. Und dann habe ich das eine Instrument gelernt und das nächste dazu und so weiter. Bis man halt dann zumindest im populären Bereich ordentlich ausgerüstet ist und mittlerweile, wie gesagt, ihr könnt es ja sehen, habe ich mein eigenes Studio und nehme da meine ganzen Sachen, meine eigenen Songs auf. Mhm.
Und jetzt bist du Director of Sales bei Thomann auf einmal, urplötzlich.
Urplötzlich, ja. Ja, man hat sich da sozusagen mal getroffen und hat mal überlegt, wie man denn zusammenarbeiten kann. Ja, da ging es um das Thema Verkaufsleiter. Habe ich gleich Veto geschrien. Ich bin jetzt nicht aus dem Einzelhandel, sondern meine Historie ist E-Commerce geprägt, sehr stark sogar, muss man dazu sagen. Und da ging es tatsächlich in dem Job wirklich um die Vernetzung zwischen der On- und Offline-Welt. Ja, also wie gesagt, wir sind zwar das größte Musikhaus Europas, das klingt jetzt erstmal richtig mächtig und ganz ehrlich, das ist noch viel mächtiger, als wie es klingt sozusagen. Aber klar, der meiste Umsatz wird natürlich im Internet gemacht bei uns. Ja, und auch nicht nur in Deutschland, sondern wirklich auch zum ganz, ganz, ganz großen Teil mittlerweile auch im Ausland.
Ja, also euer Online-Shop, den gibt es schon seit 1996, habe ich auf der Webseite gesehen. Also ihr wart im Prinzip, also Thomann war da ja Vorreiter mit, kann man eigentlich fast schon sagen, vor Amazon und vor allen anderen großen Shops war da schon eine Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Aber es hat sich ja jetzt seit 25 Jahren sicherlich einiges verändert. Nicht nur, dass alles viel größer geworden ist, auch die Verkaufsflächen sind größer geworden. Früher, wie du es gerade schon beschrieben hast, war das alles noch sehr übersichtlich und familiär geprägt. Und jetzt, wenn man da in Treppendorf vorbeifährt, ist es doch schon ein riesiger Laden geworden. Also du bist jetzt quasi verantwortlich für den normalen Flagship-Store im Prinzip oder für die Verkaufsräume und für die Gestaltung derer und auch für den Online-Shop.
Genau, also vor allem inhaltlich in erster Linie. Das heißt, meine Fachabteilungen, das sind die Experten sozusagen, die in den Abteilungen auch sind, dass sie auf den Kanälen, wo der Kunde eben dann auch zu uns kommt, auch ihnen dann geholfen wird. Das kann, wie gesagt, im Laden sein oder eben auch über E-Mail, über Chat, über Telefon. Ja, wir haben da mehrere Möglichkeiten, wie der Kunde mit uns in Kontakt treten kann. Und das ist genau der Punkt. Also das ist ja im Grunde genommen auch unsere DNA. Wir sind die Experten in den verschiedenen Warengruppen bei den verschiedenen Instrumenten und das wissen die Musiker in Deutschland auch. Das heißt, wenn sie mal eine Beratung brauchen, sind sie bei uns auf jeden Fall absolut richtig. Und was man auch sagen muss, Thema Logistik oder auch Lagerhaltung, Einkauf, das geht halt bei uns Hand in Hand. Das heißt, wir haben die Sachen auch meistens wirklich vorrätig. Auch Sachen, die schwieriger zu besorgen sind, haben wir normalerweise. Es gibt natürlich, klar, Corona hat uns noch eine andere Sache gelehrt. Ja. Aber in erster Linie würde ich schon sagen, haben wir die Sachen eigentlich alle vorrätig da.
Jetzt lass nochmal zurückgehen, so zu deinem Anfang, als du eingestiegen bist. Du hast gesagt, du kommst jetzt eher aus der Online-Shop-Welt. Klar, Thomann war da in dem Bereich, also in dem Musikbereich auch Vorreiter. Wie war denn das so, dein Einstieg?
Ich bin eigentlich gelernter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Ein echt toller Beruf und man weiß, wie es in Deutschland aktuell aussieht. Die Anwendungsentwickler werden gesucht ohne Ende. Und trotzdem war mein Thema eher, ich würde mich gern mehr noch mit den mit Menschen sozusagen nicht nur unterhalten, sondern auch zu tun haben oder zumindest die Verhalten zu analysieren. Hab dann meine Fachhochschulreife Wirtschaft gemacht danach, nach der Ausbildung und hab dann der erste große E-Commerce-Touch, den ich dann hatte, war der Mitte, ich glaube 2005, 2006 war das, mit Google, die damals das ja KMU-Geschäft, also für die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland aufgebaut haben, sogar in Nürnberg, gestartet sind sie sogar in Erlangen und sind dann nach Nürnberg umgezogen. Das heißt, das ging um das AdWords-Programm und das war natürlich schon zu dem Zeitpunkt wahnsinnig E-Commerce-lastig. Und das war der Einstieg sozusagen. Und kurze Zeit später, 2011 war das dann, bin ich zu einem Bamberger Startup gewechselt, namens Tradoria, die zu dem damaligen Zeitpunkt schon gekauft worden sind von dem japanischen Unternehmen Rakuten und war dann bis vor 2 Jahren bei Rakuten dann sozusagen für das E-Commerce Consulting zuständig. Also im Grunde genommen hatten wir ja keine eigene Ware, sondern wir hatten nur angeschlossene Händler. Da waren wir die Consulting-Abteilung, konnten sagen, pass auf, du musst deine Produktdaten überarbeiten. Wie schauen deine Logistikprozesse aus? Mit welchen Tools, mit welcher Software, mit welchen ERPs arbeitest du und so weiter? Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und bin dann aber währenddessen nach Luxemburg gewechselt ins European Headquarter und habe dann Business Development gemacht. Bis eben, ja, Ende 2019.
Und dann war dein Start bei Thomann.
Der war kurze Zeit später, genau.
Ja, wie war das dann?
Ja, der Start war auch ein bisschen anders, wie ich mir das vorgestellt hatte, muss ich echt sagen. Also wir sind zwar sehr, sehr gut aufgestellt und wirklich, man muss echt sagen, das, was da erreicht worden ist die letzten Jahre, ist echt sehr, sehr stark. In den Fachabteilungen, also für meinen Bereich, musste ich sagen, da bin ich auf viele Leute getroffen, die ein bisschen ja, ich will nicht sagen ernüchtert waren, aber es ging schon in die Richtung. Es wurde halt oft auch erzählt, ich meine, das ist ja auch die Wahrheit, dass wir nur 3% eben im Laden machen, ja. Trotzdem haben die Jungs und Mädels ja einen erheblichen Anteil dran, weil diese ganzen Produktdaten oder die Expertise, die wir ins Netz bringen, die kommt ja von ihnen, die kommt von keinem aus dem Marketing oder von einer Entwicklung, sondern die kommen ja von uns. Und ja, und diese Wertschätzung hat so ein bisschen gefehlt. Verschiedene Strukturen waren auch noch nicht da, muss man auch sagen. Also wo man denkt, okay, das sind Fundamente wie Zielvereinbarungen oder Zielsetzungen oder Ähnliches. Das war auch noch nicht vorhanden. Aber was man sagen musste, jeder hat sich so identifiziert mit dem Unternehmen. Das muss man echt sagen. Es sind ganz, ganz viele Leute dabei, die seit über 20 Jahren schon dabei sind. Und das ist für sie das Leben, Thoman. Das ist ein Familienunternehmen. Also ich sage ja auch immer Familien geführt natürlich, aber auch Familien gelebt, weil das ist schon eine große Familie. Das muss man echt sagen. Und das ist genau der Punkt. Also die Fluktuationsrate bei uns ist gen null, klar. Es geht auch mal der eine oder andere. Ist auch ganz normal, glaube ich. Aber deutlich geringer als bei anderen Unternehmen. Das liegt halt an vielen Sachen. Ich sag ja, Familien gelebt auch aus dem Grund, Corona-Prämie gab's oder Ähnliches. Ja, dann gibt's in meinem ersten Jahr gab's einen Brief für jeden Mitarbeiter von unserem Inhaber und ein Weihnachtsgeschenk dazu. Und also wirklich eine ganz emotionale Sache ist es doch oft, ja, bei Thoman. Und das hält die Leute natürlich und es macht sie glücklich. Und natürlich dieser Drive, den wir da auch haben, diesen Thoman Spirit, da reden wir zumindest relativ oft darüber, der ist natürlich unbezahlbar. Es sind alles Musiker, sind sehr emotional bei der Sache drin. Und wenn sie mal einen Fehler machen, dann nehmen sie sich das wirklich zu Herzen. Das ist jetzt also kein Ding irgendwie wie eine Versicherung oder wie ein Waschmittel, ja, sondern sie haben da auch Liebe in der Beratung natürlich. Und das liegt natürlich daran, weil man zu den Warengruppen und zu den verschiedenen Marken, die wir natürlich anbieten und zu den Instrumenten, schon eine gewisse Liebe dann auch wirklich verbreiten können.
Da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen nachbohren. Und zwar, also du hast jetzt gerade gesagt, als du 2020 da eingestiegen bist, da war unter anderem, sag ich mal, das Verständnis für E-Commerce oder ich sag mal für gewisse Prozessabläufe, die im E-Commerce etabliert waren, noch nicht so durchgedrungen bei Thoman. Auf der anderen Seite war ja auch 2020 schon der Online-Shop unfassbar erfolgreich, wenn man das jetzt vergleicht. Da gibt es ja eigentlich nur noch einen großen Mitplayer zu nennen mit dem A und diesem Smiley im Logo. Also da seid ihr ja quasi schon fast ebenbürtig, beziehungsweise habt höhere Verkaufszahlen. Das heißt, dieser ganze E-Commerce-Prozess ist historisch gewachsen durch viele Leute, die da Herzblut reingesteckt haben und halt auch so vom Herzen hier Musiker sind. Aber dann so dieses professionelle E-Commerce-Know-how, das hast du dann unter anderem mitgebracht und hast das weiter etabliert. Habe ich das richtig verstanden?
Halb würde ich jetzt mal sagen. Es gab natürlich, das Internet bei Thoman ist ja relativ früh dann auch schon etabliert gewesen. Das würde ich jetzt schon sagen, auf jeden Fall Ende der 90er hatte man dann auch wirklich ordentliche Systeme. Vorher hat man halt ein bisschen was probiert. Beispielsweise eine Bestellung ist reingekommen, dann hat es jemand ausgedruckt, der ist in die Abteilung gelaufen, hat das Paket genommen, hat es dann verschnürt und hat es dann verschickt. Ja, und ab Ende der 90er war das dann schon deutlich automatisierter, sagen wir mal so. Das heißt, alles, was mit dem Thema E-Commerce zu tun hat, heißt bei Thoman auch immer Marketing. Das war immer sehr gut aufgestellt, das muss man immer sagen. Der andere Bereich, und deswegen sage ich ja, diese Vernetzung von zwei Welten, online und offline, diese gab es nicht. Das heißt, in meinen Fachabteilungen, ja, die hatten auch schon den einen oder anderen Report, aber mit Daten richtig gearbeitet, haben da ganz, ganz wenige, muss man sagen. Warum? Es waren auch teilweise diese Tools auch gar nicht da. Ja, also man wusste auch, glaube ich, nicht genau, wie man diese Welten auch vernetzen kann. Das war, glaube ich, das große Problem. Das geht aber, das ist kein Problem. Wie gesagt, mittlerweile ist es ja auch so, dass wir, ja klar, unsere Ladenmitarbeiter schon im Laden arbeiten, aber das meiste, was die natürlich machen, ist schon für das Internetgeschäft entweder eine Beratung vorher, Beratung danach, Troubleshooting und so weiter und so fort. Das heißt, ja, wir waren internetmäßig schon immer gut aufgestellt, was E-Commerce angeht, aber da gab es ganz klare Grenzen. Es gab das Internet-Team und es gab das Ladenteam. Und im Ladenteam gab es, was Ziele, was Daten anging, relativ wenige, die da schon beschlagen waren, beziehungsweise überhaupt eine Ahnung hatten, was E-Commerce ist. Also ich kann mich daran erinnern, an mein allererstes Abteilungsleiter-Meeting, was ich mit meinen Abteilungsleitern gemacht habe. Das war nach 3-4 Wochen, nachdem ich da war, und dann habe ich auch schon die ersten Daten ganz plakativ mal an die Wand geworfen. Passt mal auf, okay, das sind jetzt unsere Page-Views. Das sind der Umsatz, den die verschiedenen Abteilungen gemacht haben. Das ist die CVR. Dann melden sich alle, okay, was ist die CVR? Ach so, sorry, es ist die Abkürzung für Conversion Rate, ja. Dann wollte ich schon zum nächsten gehen, dann melden sich alle, was ist die Conversion Rate? Also so ein typisches, so eine typische KPI, die eigentlich als Grundfundament genutzt werden muss, ja, war da nicht bekannt, ja. Da mache ich auch gar keinen Vorwurf. Wie gesagt, das waren früher halt zwei getrennte Welten und man musste das noch nicht wirklich so machen. Aber man hat irgendwann gemerkt, ich glaube, man muss, oder wir glauben, wir müssen die Welten einfach zusammenbringen, dass wir einfach noch besser werden. Und das waren so die Anfänge. Und das war natürlich viel Fundamentarbeit, sagen wir mal so. Das Schöne ist, das habe ich ja schon mal gesagt, mit dem Thema Emotionalität und mit Herzblut dabei, das sind nicht nur meine Abteilungsleiter, sondern auch die Leute darunter, also diese typischen Fachberater am Telefon oder eben auch im Laden. Und die haben da alle Bock drauf. Die wollen das auch alle machen, ja. Und die sehen natürlich auch, Thema A und Smiley, die sehen auch natürlich, dass wir jetzt jahrelang keinen Mitbewerber hatten, aber auf einmal gibt es bei Amazon ja auch Musikinstrumente. Klar, ein Musiker kann das, glaube ich, sehr gut unterscheiden, was da die großen Unterschiede sind. Ja, natürlich gibt es da auch mal eine Fender und natürlich gibt es da auch mal eine Gibson. Aber das, auch die Präsentation, das ist natürlich zwei Paar Stiefel. Das ist auch ganz klar. Amazon sagt selber über sich, ja gut, wir sind im Grunde genommen der Generalist und es muss am Ende des Tages für alle passen irgendwie. Ja, also relativ plakativ sein. Möchte man dann wirklich in die Details gehen und wirklich auch, ich meine, wir haben ja Bereiche, die sind, also im Internet ist sowieso relativ schwer zu erreichen. Also nicht auf unserer Seite, sondern allgemein, wenn man eine Marimba kaufen will oder ähnliches, ja, also so typisches klassisches Schlagzeug, da kann man eigentlich nur zu uns kommen. Und aber klar, man merkt das natürlich, ja, die Audio-Interfaces ist natürlich ein gutes Beispiel, ist typisches CE-Produkt, also Consumer Electronics. Ja klar, also das gibt's natürlich auch bei Amazon und das kostet wahrscheinlich genau gleich wie bei uns. Wir haben wahrscheinlich längere Garantie, weil wir das sowieso immer bieten mit 3 Jahren. Das ist dann nicht unbedingt immer der Fall oder bei Headphones genau das Gleiche. Aber ja, wenn ich mal ein Problem habe oder wenn ich nicht genau weiß, ob das das richtige Instrument ist oder das Gerät ist, dann bist du bei Thomann richtig, weil die Produktexpertise liegt halt einfach nicht bei Amazon, die liegt bei uns.
Ja, und Amazon kann man auch eine Marimba oder eine Fender auch nicht ausprobieren vorher, sondern man muss sie halt bestellen. Also das heißt, die Herausforderung ist letztendlich dann auch nicht nur, die Leute jetzt online sozusagen glücklich zu machen und auch natürlich fundamental richtig zu beraten, sondern eben auch diesen Anreiz zu schaffen, hey, kommt vorbei, probiert's aus, vergleicht's mit anderen Instrumenten. Das eine klingt so, das andere klingt so. Das sind die Unterschiede und das würden wir dir am Ende des Tages empfehlen. Das kann ja Amazon gar nicht bieten. Gibt es ja die Infrastruktur gar nicht dazu. Also da wäre für mich als wenn ich eine Kaufentscheidung treffen müsste, das was ja auch eine gewisse Summe letztendlich am Ende des Tages bedeutet, schon auch die Beratung wichtig. Klar, das sieht vielleicht nicht jeder so, aber das ist die Herausforderung, gehe ich mal von aus.
Absolut, ja. Und wie gesagt, also die Musiker kennen uns sowieso schon. Also ich bin mir sicher, dass wir sämtliche Musiker, die das mindestens semi-professionell machen, in Deutschland zumindest, auf jeden Fall mindestens einmal bei uns eingekauft haben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher sogar. Wir sehen ja natürlich auch, wer bei uns im Laden auch immer vorbeikommt. Das sind halt einfach auch wirklich Superstars, ganz prominente Leute eben auch und die auch darauf dann wirklich zählen und sagen, sie kommen aus Hamburg runtergefahren und das ist, die brauchen halt für die Tourvorbereitung brauchen sie einfach eine ordentliche, ordentliches Equipment und auch eine ordentliche Beratung. Da sind sie halt bei uns einfach richtig.
Wir wollen Namen hören. Wer ist denn da so bei euch im Laden ein bisschen Gossip?
Ja, zum
Von
Beispiel
den Superstars, meine ich.
Zum Beispiel ich natürlich, ja. Das wäre ja schon mal der erste.
Frontmann der Sänger Viva, ne?
Ja, ist richtig.
Das darf man an der Stelle erwähnen.
Genau. Nee, aber Spaß beiseite. Na klar, also ein Helge Schneider ist zum Beispiel regelmäßig bei uns. Ja, aber auch Promis, wo man sagt, okay, die haben vielleicht mit Musik gar nichts zu tun. Jürgen Klopp oder ähnliches, ganz klar. Bernhard Hohecker war letzte Woche da. Also es sind, wenn man in die Kundendatei natürlich schaut irgendwie und man sieht die Bestellungen auch immer oder für wen man so einen Special-Auftrag macht für eine große Tour, da ist Roxette dabei. Leider gewesen, ja, gibt's ja im Grunde genommen nicht mehr. Mhm. Aber wir haben alle Großen, ja, das muss man sagen. Und genau aus diesem Grund, glaube ich, kommen sie auch zu uns, weil sie wissen, okay, wir können auch nicht nur den Semi-Profi oder den Anfänger, sondern wir können wirklich auch komplette Touren machen. Und das bei Roxette war es zum Beispiel so, die letzte Tour, da war die komplette Crew dann auch in Treppendorf selber da und die haben sich dann eingedeckt.
Okay, cool. Das ist ja echt, also das ist ja dann noch so das Salz in der Suppe am Ende des Tages, ne? Wenn du dann einfach auch noch, okay, so prominente Leute triffst und die vielleicht dann auch noch berätst und so. Also das sind wahrscheinlich auch Leute wie du und ich. Ich meine, ob dann immer die Superstars direkt beraten werden oder die Crew dazu. Du weißt halt einfach, ich habe die mit meinem Know-how unterstützt und die gehen jetzt auf Tour mit unserem Zeug, was wir ihnen empfohlen haben. Und das ist einfach, ich denke, das macht halt einfach Bock. Und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, wo die Leute einfach mit Herzblut dabei sind. Wenn du da diese Leidenschaft dafür nicht hast, für den, sag ich mal, im Allgemeinen für Musik, dann haut dich das jetzt auch nicht vom Sitz, ne? Dass du da irgendwie jetzt irgendwelche tolle Musiker berätst oder beraten darfst. Und so macht es halt richtig Spaß und ich könnte mir auch vorstellen, dass das natürlich auch stolz macht, ne? Wenn du dann da einfach derjenige bist, der halt so eine Tour plant zum Beispiel.
Ganz klar, also ich glaube, das ist so ein großer Traum ja auch von vielen. Wie gesagt, wir haben ja alles Musiker, die wären vielleicht selber gerne mal in dieser Rolle gewesen, so eine Riesentour zu spielen oder ähnliches. Also das ist schon was Besonderes und wenn man auch weiß, okay, oder man schaut sich dann am Schluss die DVD an und sagt, okay, pass auf, das, die komplette LCD-Show oder ähnliches, das ist von uns, das ist natürlich super und klar. Wir haben ja auch sehr viele junge Mitarbeiter, die natürlich da auch immer relativ dann auch viel schauen oder bei Social Media dann auch immer viel teilen. Und die sind natürlich da Feuer und Flamme, natürlich genau für solche Leute dann auch wirklich zu arbeiten und dann auch wirklich den Fuß drin zu haben. Das ist natürlich schon eine gute Sache. Und ich meine, man sieht es ja auch dann an der Quote, wie viel Azubis bei uns auch immer dann gleich weitermachen wollen nach der Ausbildung. Und wir haben so viele, die jetzt auch jetzt wirklich schon 20 Jahre da sind oder sogar 25 Jahre da sind und haben bei uns Ausbildung gemacht. Das muss man echt, das ist schon ein guter Indikator dafür, dass das ein sehr, ja, ereignisreicher Job auch ist und natürlich auch abwechslungsreich.
Jetzt hast du ja viel über Leidenschaft gesprochen, auch in der Beratung für die Musik und das aber jetzt hauptsächlich vor Ort und ich denke, das kann man ganz gut, wenn man das jetzt so zuhört, ne, kann man ganz gut nacherleben, jetzt mal überlegen, okay, da vor Ort, da kommt jemand rein, vielleicht sogar ein Rockstar und geht da durch die verschiedenen Abteilungen und das ist ein tolles Erlebnis. Wie habt ihr es denn geschafft oder wie hast du das vielleicht auch persönlich mitgeschafft, dass diese Leidenschaft dann auch in der anderen Welt stattfindet? Also sage ich mal, wenn ich mir dann Zahlen anschaue, du hast vorhin Kennzahlen genannt, wie Conversion Rate oder wie was passiert mit den Verkäufen online, eben das digitale Geschäft. Wie hast du es denn geschafft, in die Teams, die vorher eben von diesen Kennzahlen da relativ wenig wussten, da vielleicht auch, weiß ich nicht, so Bock reinzubringen, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, yo, da habe ich Bock drauf, dass die Conversion Rate eben hochgeht.
Also ich habe zu Beginn wirklich selten doofe Fragen gestellt. Das kann ich sogar immer noch sehr gut, muss ich auch sagen. Beispielsweise geht man zum Abteilungsleiter von der Abteilung hin und fragt ihn früh, und was ging denn gestern so? So eine typische, sorry, Arschlochfrage, ja. Wo der dann auch sagt, okay, ja, also pass auf, ich denke, das, also gestern ging, glaube ich, das ganz gut. Und ich so, denkst du oder glaubst du? Denkst du oder weißt du? Ja, denke ich. Hab gesagt, okay, wisst ihr das nicht? Und dann haben wir die Reportings mal ein bisschen angeschaut und dann hat man schon gemerkt, okay, da ist nichts wirklich da. Und allein dieser Punkt schon, okay, was funktioniert gerade jetzt, ist wahnsinnig wichtig bei uns auch. Ja, da gab es auch so ein bisschen Diskussion auch vom Inhaber und mir zum Beispiel, da ging es ums Thema Umsatz. Ja, und ich verstehe ihn da vollkommen. Ja, er ist ein absoluter Kaufmann, ja, Geschäftsmann, schlechthin. Und er sagt so, Flo, mein Umsatz ist der, wo ich weiß, dass die Rechnung jetzt raus ist oder dass zumindest das Geld da ist. So, ich meine, ist jetzt auch mittlerweile fast 60, ja. So hat man das auch früher gemacht und es ist auch absolut richtig, an seiner Position genau so zu denken. Nur ich brauche das vorher. Ich brauche diese Informationen auch in den Abteilungen vorher. Das heißt, ich möchte jetzt wissen, was vorbestellt worden ist und so weiter. Ich möchte wissen, was jetzt passiert ist oder für den gestrigen Tag, weil wenn ich weiß, jetzt ist ein neuer Artikel reingekommen, ist ein Vorverkaufartikel zum Beispiel, was wir sehr oft haben, und es hat sich gestern 80 oder 100 Mal verkauft, dann würde das in den alten Reportings noch gar nicht auffallen, weil es ja erst vielleicht in 3 Monaten kommt. Das Problem ist, die Leute fragen im Laden danach, die fragen am Telefon danach, E-Mail und so weiter. Das heißt, ich muss jetzt diese Information haben, um die Leute dann auch ordentlich zu schulen. Das heißt, Das ganze Thema, also wissbegierig sind sie ja alle, das muss man sagen, vor allem wenn es um neue Sachen geht. Warum? Sie sind mit Leidenschaft dabei und sie wollen das neue Zeug auch wirklich kennen. Ja, sie wollen es kennen wollen, würde ich sogar sagen. Und das sind so einer der Punkte, wo ich sie relativ einfach auch gekriegt habe. Ja, bei der Conversion Rate ist es auch ganz einfach. Da haben sie sich überlegt, okay, ja, das ist aber bestimmt ein bisschen schwierig, sowas sich anzuschauen. Das Gute ist schon mal, ich habe relativ viele Beispiele, weil wir die Seite auch in verschiedenen Sprachen anbieten und nicht überall die Riesenübersetzung haben, wo man richtig rauslesen kann, wo ist das Problem. Ich mache mal ein Beispiel. Das war ein Schlegelset, also klassisches Schlagzeug, hat gekostet 25 Euro. Das ist sozusagen auch direkt dann über unsere versandkostenfrei Grenze, für Deutschland zumindest. Und das hatte, dieses Schlegelset hatte zum Beispiel eine komplette Conversion Rate, ist jetzt fiktive Zahl von beispielsweise 15%, würde ich sagen, ist auch echt ordentlich, echt gut, ja. Dann haben wir uns das ein bisschen angeschaut. Deutschland ist dann bei 25, okay. Dann gibt's unten drin ein paar Länder, Italien, Dänemark und so weiter. Da ist es auf einmal nur noch, ja, vielleicht nur noch 10, ist aber immer noch gut. Aber warum ist das so? Naja, das ist wegen der Versandkostenfreigrenze. So habe ich das auch dann erklärt. Dann haben sie auch gesagt, ach so, stimmt, ja, ist ja klar, ja. Aber damit haben sie sich vorher noch nicht beschäftigt gehabt. Gut, und dann kam erstmal nichts und dann kamen andere Länder wie UK oder ähnliches. Oder, nee, UK vielleicht ist ein schlechtes Beispiel, aber vielleicht für Spanien, ja, wo dann nur noch 0,5% ist, obwohl es der gleiche Preis ist, ja, die Versandkostenfreigrenze ist auch die gleiche, aber du hast unten gesehen, okay, das fällt auf jeden Fall extremst ab. Woran hat es gelegen? Man geht einfach auf die Seite drauf und sieht, okay, wenn das jetzt so ein Set ist, eben wie in dem Fall, waren nur noch die Komponenten dargestanden, was da drin ist. In Deutschland, wenn du geschaut hast, war ein riesen Text gestanden mit 1000 Beispielen, nochmal ein paar Bilder extra und so weiter und so fort. Aber aufgrund der nicht vorhandenen Übersetzung hat man gemerkt, okay, das ist der Grund, warum diese Conversion Rate nicht funktioniert. Und wie gesagt, am Anfang bin ich mit relativ plakativen Beispielen ran. Low-Hanging Fruits nennen wir es recht gern immer. Ja? Kennt ihr sicherlich auch den Begriff. Das heißt, wir schauen jetzt erstmal raus, wo wir ganz, ganz schnell irgendwie den Switch machen können, wo wir auch gleich ein Erfolgserlebnis haben. Und nach eineinhalb Jahren, kann ich schon mal sagen, sind wir da immer noch dran. Warum? Weil natürlich neue Artikel dazukommen. Wir haben auch natürlich ad hoc nicht gleich die Übersetzungen für alle Sprachen, die wir anbieten und so weiter, ist jetzt auch nicht nur das Sprachthema, aber manchmal ist es dann oft so, wo man sagt, okay, wir haben jetzt 10 Gesangsanlagen, die haben eine Conversion Rate von 10% und dann haben wir eine, die hat 2%. Kostet genauso viel, ist genau die gleiche Lieferzeit, eigentlich genau das Gleiche. Woran liegt's? Ja, dann schaut man drauf und dann sind die Bilder vielleicht nicht hundertprozentig so, wie sie sein müssen. Hatten wir auch schon das eine oder andere Mal. Warum? Naja, wir haben eine Fotoabteilung, da ist auch nicht jeder Musiker oder kann auch nicht jedes Musikinstrument zu 100% kennen. Und dann wird vielleicht das aus dem Winkel fotografiert, wo es ziemlich gut aussieht, was aber für den Kunden gar keinen Sinn hat. Ja, wo er sagt, okay, pass auf, ich hätte es lieber von der anderen Seite gehabt, weil ich möchte ja wissen, wie es dann zum Beispiel, wenn es eine Geige ist, auf meiner Schulter liegt. Ja, war vielleicht nicht dabei. Also, da gibt es natürlich 1000 Möglichkeiten, könnt ihr euch vorstellen, aber wie gesagt, wir sind immer noch bei dem Thema Low-Hanging Fruits. Wir versuchen, die schnellen Möglichkeiten auch wirklich schnell jetzt umzusetzen. Und das Gute ist, man sieht relativ schnell, dass das auch wirklich Sinn macht.
Jetzt hast du sehr viel gerade aus der Online-Welt berichtet. Du bist aber auch ja genauso für den Offline-Shop verantwortlich. Wir haben es ja in der Anmoderation kurz erwähnt, diese 3% vom Umsatz. Also heißt am Ende 97% macht der Online-Shop oder ist für 97% des Umsatzes, des Jahresumsatzes verantwortlich und nur 3% der Laden, also in den man reingehen kann sozusagen. Genau. Was aber bei einer, lass mich kurz lügen, 1,3 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, 3% relativ hoch ist.
Das ist wahnsinnig hoch sogar, ja.
Das heißt, genau, worauf ich hinaus wollte ist, diese ganzen Erkenntnisse, die du jetzt gerade so erzählt hast, ne, und Conversion Rate und so weiter, und ich hätte gerne das Bild von der anderen Seite, sind das Erkenntnisse aus der digitalen Welt, die ihr auch wieder in den analogen Shop rückführt und sagt, also diese Erkenntnisse, die können wir jetzt irgendwie analog auch abbilden und auch in unsere Beratung mit übernehmen, das ist den Leuten wichtig und das nimmt man dann sozusagen mit in sein Beratungsgespräch mit auf oder nimmt es in die gesamte User Experience im Shop auch mit auf?
Ganz klar.
Wie funktioniert das?
Da sind natürlich auch wichtige Punkte dabei, wie zum Beispiel, wir versuchen das gerade, oder wir haben das ja die letzten Monate auch so gemacht, dass wir verschiedene Reports natürlich auch zusammenziehen, dass man sagt, okay, pass auf, wir haben jetzt nicht nur eine Conversion Rate, aber zum Beispiel auch eine Rücksendequote oder ähnliches und wissen dann, okay, wenn wir dann die Berichte uns anschauen, okay, warum ist denn das zurückgesendet worden, ja? da gibt's vielleicht irgendwie, das ist von der Handhabe relativ schwierig oder der Effekt geht nicht oder was weiß ich was. Das sind natürlich alles Punkte, die wir dann auch mit einfließen lassen ins persönliche Gespräch, wenn wir das vor Ort zeigen. Oder es werden auch viele Sachen auch mal zurückgeschickt, weil die Anleitung gar nicht klar ist, die vom Hersteller dabei ist, und können dem Kunden vor Ort dann auch gleich sagen, pass mal auf, wenn du das und das wechseln willst, dann müsstest du das hier und hier umschalten. Ist vielleicht ein bisschen umständlich, aber wenn man sich das zweimal gemacht hat und so weiter, dann geht es auch, und einfach nur mal als Tipp weitergeben. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, wir bauen jetzt ja gerade aus, wir wollen und werden der weltgrößte Musikshop auch werden, und da gehen wir natürlich schon in solche Bereiche rein, was Analytics auch angeht. Beispielsweise, okay, da steht eine Gitarre, ganz prominent in der Abteilung platziert. Und dann misst du zwei Wochen lang eben die Conversions auch dort. Das heißt, auch mit verschiedenen Methodiken kannst du natürlich auch auslesen, ob da jetzt jemand davor steht, ob er das einfach nur nimmt, also eine Pick-Rate hat sozusagen, ob es dann auch wirklich kauft oder eben auch nicht. Solche Themen besprechen wir natürlich auch gerade, ganz klar. Und das in die Richtung muss es auch gehen, dass wir im Shop auch deutlich mehr Analysemöglichkeiten haben. Im Moment wissen wir, wie viele Leute im Laden sind.
Ja.
Das war's eben, ja. Aber es gibt ja in der jetzigen Zeit auch schon tausend andere Möglichkeiten, den Erfolg von Platzierungen oder auch von Werbungen, die man im Shop dann auch hängen hat, dann auch zu messen.
Akku, ich habe jetzt kurz gedacht, ihr habt da irgendeine Methode entwickelt, die auch quasi Besucher im Laden sozusagen nicht überwacht, aber halt das Verhalten irgendwie mittrackt, wie die sich würde verhalten.
Das muss man sagen, das gibt's. Ja, wenn man sich ein bisschen informiert irgendwie im Bereich Einzelhandel, gibt es ganz, ganz viele Analytics-Systeme auch für den Einzelhandel, die genau sowas messen mit Wärmebildkameras und Ähnliches.
Mhm. Habt ihr sowas im Einsatz schon?
Nee, gar nicht. Also wie gesagt, wir haben nur eine Lichtschranke und die ist auch relativ manuell. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber die ist relativ manuell. Und da wird gezählt, wie viele Leute halt im Shop sind. War jetzt natürlich auch wichtig aufgrund der Quadratmeterregelung, aufgrund von Corona und Co. Ja. Aber ja, da haben wir noch richtig Luft nach oben.
Dann sagen wir mal, wenn das jetzt die Zukunft ist, dann hast du ja viele Kennzahlen so im Store. Dann hast du im Online-Shop verschiedene Kennzahlen. Aber am Ende musst du doch irgendwie das irgendwie zusammenbringen, dass jeder auch weiß, in welche Richtung gucken wir eigentlich gemeinsam. Was sind so die Ziele dahinter? Habt ihr da ein System im Einsatz?
Also wir haben relativ viele Tochterunternehmen, viel im Bereich Programmierung und Ähnliches, aber auch eine ganz, ganz tolle Datenbude, nenne ich sie immer, in Coburg namens DataDice. Da sind wir auch beteiligt dabei, muss man sagen, also bei dem Unternehmen. Alles sehr fähige Leute, die dann genau das machen, verschiedene Systeme auch mal zusammenzuziehen. Weil man kann sich ja vorstellen, Thomas ist wahnsinnig schnell gewachsen. Wir hatten am Anfang mal so eine Datenbank, dann haben wir so eine Art Shop-System ja selber gebaut, dann haben wir hier wieder Telefonsysteme. Es ist im Grunde genommen alles so ein bisschen aufgesetzt worden. Warum? Es ist unfassbar schnell gewachsen einfach. Mhm. Und da sind viele Schritte einfach zwischendrin verloren gegangen, sagen wir es mal vorsichtig. Und die Systeme versuchen wir gerade natürlich zu vernetzen. Es ist in erster Linie klar, gerade was jetzt Performance angeht. Wir haben ein Pre-Sales-Team, das ist ja so die Fachabteilungen sozusagen, und ein After-Sales-Team, das ist unser Fachservice, sprich, wenn jetzt nochmal was repariert werden muss oder Ähnliches. Aber das sind zwei verschiedene Unternehmen gewesen, wo ich gekommen bin. Die haben sich natürlich auch vernetzt. Und da geht es jetzt auch darum, solche Daten auch miteinander einfach mal auch zu merchen, dass du auch sehen kannst, beispielsweise Thema CRM, dass du sehen kannst, okay, der hat ein Kunde eine Gitarre zurückgeschickt und hat jetzt noch eine Rückfrage gehabt, irgendwie kriegt er da eine Gutschrift, und dann sagt der aus dem Fachservice zum Beispiel, nee, sorry, das war deine Eigenschuld, kriegst du nix, ja, ist nur ein Beispiel. Und dann ruft er 5 Minuten später nochmal bei uns an, also bei den Fachabteilungen, und sagt so, ja klar, ich kann dir auf jeden Fall 10 € geben. Das macht natürlich auch kein gutes und seriöses Bild, aber das ist in der Vergangenheit einfach passiert. Warum? Weil es einfach zwei verschiedene Systeme waren. Ja, und man konnte von dem einen nicht ins andere schauen. Und das hat sicherlich der ein oder andere Kunde sicherlich auch gewusst und sagt, okay, naja, ich probiere es jetzt erstmal da und dann probierst du dann später einfach nochmal in einer anderen Abteilung. Und wie gesagt, manchmal hat es funktioniert, und genau an dem Punkt sind wir jetzt gerade, diese ganzen alle Themen, die Kommunikation zwischen Thomann und den Kunden erfassen, dass wir die einfach zusammenfassen.
Das hört sich echt mega spannend an, vor allem, weil ja, ich weiß jetzt gerade die Zahl der Mitarbeiter nicht, aber es sind ja doch ein paar hundert, denke ich mal.
1500,
ja. Aus den verschiedenen Abteilungen, das alles zu, sage ich mal, zu synchronisieren und halt auf einen Stand zu bringen, dass im Prinzip jeder in jedem Moment über alle Vorgänge Bescheid weiß, stelle ich mir recht komplex vor. Das ist sicherlich nicht von heute auf morgen umgesetzt, aber ich denke, da, das ist die Zukunft, beziehungsweise da muss es hingehen. Was mich persönlich jetzt noch interessiert, Stichwort Nachhaltigkeit. Jetzt ist ja Thomann recht schnell gewachsen und hat neue Gebäude gebaut und eine völlig neue Logistikinfrastruktur aufgebaut etc. Was macht Thomann in dem Bereich, also sprich CO2-Einsparung oder einfach Synergieeffekte nutzen, einerseits in der Logistik, andererseits auch vielleicht bei den Produkten, die ihr verkauft, gibt es da sage ich mal, eine gewisse Wertschätzung dem Thema gegenüber oder spielt das überhaupt keine Rolle?
Ja, ganz klar. Ich meine, es passt ja auch ganz gut zu uns. Man fährt von Burg Ebrach Richtung Treppendorf und fährt dann sozusagen in dieses Tal rein. Das ist ja fast schon wie in einem Film und sieht dann eigentlich ganz viel Grün und Thomann. Und das passt unheimlich gut zusammen. Also wir haben ein Energiesparkonzept. Das baut sozusagen auf unserer ISO 50001 Zertifizierung noch auf. Das heißt, es gibt Sachen wie zum Beispiel die Verpackungen. Also da achtet Thomann natürlich auf eine gute Recyclingfähigkeit. Wir verwenden in erster Linie wirklich Verpackungsmaterial aus Papier und Pappe und die Luftpolster zum Beispiel sind aus recyceltem Kunststoff. Der anfallende Müll, was ja auch nicht wenig ist, das kann man sich ja vorstellen, der wird am Standort eigentlich direkt getrennt. Da haben wir 10 verschiedene Faktoren, die wir da eben auch haben. Und dann haben wir einen zertifizierten Entsorger, der dann die Verwertung dann auch wirklich durchführt. Ne? Ansonsten, was kann man noch sagen? Also der komplette Energiebedarf zum Beispiel in Treppendorf ist mit Ökostrom gedeckt. Und die Erzeugung der benötigten Wärme- und Kälteenergie erfolgt inzwischen zum Großteil über so Erdwärmesonden, also auch im Ausbau sozusagen, wo wir jetzt machen mit dem neuen Shop, da werden diese Erdwärmesonden gleich verbaut. Und vorher hatten wir das nur im Service Center. Da hatten wir insgesamt so um die 40 Sonden und im Verwaltungsgebäude, also alles, was mit Büro und Marketing zu tun hat, Einkauf, da sind 12 Sonden verbaut worden. Also im Grunde genommen, ja, haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht in dem Bereich. Und das Neueste, was wir jetzt so haben, der erste Teil nicht, also Photovoltaikanlagen, die haben wir schon ein bisschen länger natürlich, ganz klar. Aber natürlich für die Leute, also für Kunden und Mitarbeiter, bieten wir kostenfreie E-Zapfsäulen an zum Beispiel. Und wir bauen jetzt gerade ein neues Parkhaus auch und da werden dann auch ca. 100 nochmal drinstehen.
Ah ja, cool. Und ich weiß, dass ihr auch eine Kantine habt, die auch entsprechend von den angebotenen Speisen auch nachhaltig funktioniert. Da hast du schon mal was berichtet. Was gibt's da so Gutes zu essen?
Also es gibt auf jeden Fall immer, jeden Tag, mindestens ein veganes oder vegetarisches Gericht, ja, muss man echt sagen. Ich esse wirklich gern Fleisch, aber seitdem ich bei Thomann arbeite, muss ich sagen, esse ich kaum noch Fleisch, weil die Sachen immer so wahnsinnig gut sind. Viele Sachen sind auch wirklich von Partnern hier aus der Region auch. Amidori haben sie früher geheißen, ich glaube jetzt heißen sie Endori oder Emdori, ich bin mir nicht ganz sicher. Endori, da haben wir immer sehr viele Sachen. Das ist ja im Grunde genommen, ja, veganes Fleisch, nenne ich es jetzt mal so, ja, auf Erbsenbasis. Mega lecker, da stehe ich voll drauf. Ja, und ansonsten alles aus der Region, auch die Backerzeugnisse und so weiter, alles aus der direkten Region sogar.
Das ist ja ganz witzig, weil also Nachhaltigkeit ist halt jetzt auch so ein, wie soll ich sagen, natürlich ein Zukunftsthema, aber jetzt gerade auch ein Trendthema. Und die Online-Welt ist ein Trendthema. Und ihr habt aber halt eher eine sehr große Geschichte natürlich auch und diesen traditionellen Laden, dieses Geschäft. Weil ihr jetzt über die Kantine geredet habt, ne? Und ich habe jetzt gerade so überlegt, so wie ist das da so vor Ort? Mich würde einfach so aus dem Nähkästchen nochmal interessieren, wie findet das eigentlich alles statt? Ihr müsst ja diese Welten, das Neue und das Traditionelle so zusammenbringen. Wie ist denn das, wenn ihr da Sachen entscheidet? Ne? Kommt dann der Senior damit dazu und sitzt da überall mit am Tisch oder sagt ihr, nee, macht ihr mal, ne? Ihr Jungs so ungefähr, ihr Jungen, ihr macht es, Hauptsache die Zahlen stimmen oder wie werden da so Entscheidungen getroffen?
Ja, der Senior sitzt da auch mit dabei sozusagen, ja. Er ist halt vom Typ, also wenn du Senior sagst, muss ich jetzt kurz ein bisschen lachen aus dem Grund, weil ich seinen Papa ja auch noch gekannt habe. Das war für mich der Senior. Ja, okay. Und klar, er ist auch 60, aber er ist vom Typ her ein ganz junger Kerl, ja. Also mit dem kannst du auch wirklich auch mal Blödsinn machen, ja, das ist überhaupt kein Problem. Und er ist auch offen zu all und jeden, muss man auch sagen. Auch das hat sich, glaube ich, auch so etabliert in die letzten Jahre, dass man halt immer mal zum Hans kommen konnte. Das ist so ein Wording, ne, dass man einfach mal hingeht. Die Verknüpfung daraus, ja, also wie gesagt, Hans ist immer dabei, hat seine Hand drüber, lässt aber auch gewisse Freiräume, das muss man auch sagen. Also ich in meinem Bereich bin ja nicht direkt mehr unter ihm, ich bin unter ihm eingestellt worden und war aber nur 2 Monate da und dann hat er zu seinem Neffen gesagt, zu Markus, der ist ja mein Vorgesetzter als COO, naja, das passt schon so, ne? Das kriegt ihr schon hin. Habe ich kein Problem mit, ja. Und uns lässt er da auch wirklich, klar, wir rufen oder wir telefonieren schon mehrfach am Tag auch immer, auch am Wochenende, weil wir immer irgendwelche Sachen natürlich immer haben. Aber trotzdem, wir haben auch die genügend Luft, dann auch selber zu entscheiden. Trotzdem, klar, wenn es jetzt um verschiedene Dinge geht, so ein typischer Prozess, der seit 20 Jahren drin ist, ja, oder ein Dienstleister, den wir vielleicht auch genutzt haben, dann, klar, bespricht man das auch zusammen mit ihm. Und man muss auch sagen, die letzten Jahre hat er ein unfassbares Bauchgefühl gehabt, das auch immer richtig war. Man hat zuerst aufs Internet gesetzt zum Beispiel. Dann hat man gesagt, okay, wir machen das jetzt ordentlich, machen wir das mit einem ordentlichen Shopsystem. Dann hat man darin investiert. Dann hat man zuerst mal wieder in die Logistik investiert, dann wieder in den Einkauf, dann in Verwaltungsgebäude. Und alles hat das Unternehmen, das hat man richtig gesehen, so ein ganzes Stück vorangebracht. Das heißt, es ist auch viel Bauchgefühl dabei, aber natürlich auch die Expertise aus wirklich 60 Jahren, also Lebensjahr, weil er ja von Beginn an auch seinen Vater immer unterstützt hat, wie seine Geschwister natürlich auch, ganz klar. Aber das merkt man natürlich schon und er hat auch, ein richtig gutes Gespür. Trotzdem lässt er los, er ist jetzt aktuell auch gerade im Urlaub und muss man auch sagen, das habe ich zumindest gehört, früher war das so 5-6 Jahren, war das unmöglich, dass er A, im Urlaub war und B, dass er sich da nicht regelmäßig gemeldet hat. Ich glaube, er hat es hat auch das Vertrauen jetzt in die Leute, klar, dass sie ihn einfach, ja, auch den, dass sie jetzt nicht nur rumsitzen und nichts machen. Ja, ganz im Gegenteil, es geht ja immer weiter. Und vor allem, wenn er nicht da ist, dann müssen diese Sachen ja auch andere Leute übernehmen. Das heißt, es ist eher mehr zu tun als natürlich weniger.
Jetzt würde mich noch was interessieren, nämlich, du bist ja. Der Florian Rittweger ist ja also privat auch noch Musiker. Das heißt, du bist Frontmann einer Band, einer, kann man sagen, deutschen Rockband. Auch nicht ganz unerfolgreich, was ich so gesehen habe und recherchiert habe. Was würde denn der Kunde und der Musiker Florian dem Berater Florian fragen, wenn er in den Laden kommen würde? Oder was würde er ihm mitgeben wollen, was er besser machen könnte?
Sehr geile Frage, muss ich echt sagen, muss ich kurz überlegen. Da gibt's gar nicht, weil mir nichts einfällt, sondern weil es eigentlich 1000 Fragen geben würde, ja. Beispielsweise so eine typische Frage, die, glaube ich, jeder Musiker hat, kann ich auch auf Rechnung zahlen? Zum Beispiel solche Themen irgendwie, ja, das geht ja bei uns noch nicht. Cash. Ja, ich habe bei Rakuten zum Beispiel, habe ich auch ganz, ganz viel Payment gemacht und da war das natürlich ein Riesenthema. Rakuten hat ja auch relativ schnell Rechnungskauf gehabt, ja, in Deutschland. Ja. 2010 sogar schon. Und das haben wir zum Beispiel noch nicht. Das wären solche Sachen. Also schon wirklich extremst dann wirklich ins Thema Checkout. Also in dem Bereich, wenn man dann zahlt, kann ich per Apple Pay zahlen und so weiter und so fort. Ja, das funktioniert jetzt mittlerweile auch schon, ja. Aber ja, die erste Frage, die ich, glaube ich, stellen würde, kann ich hier auf Rechnung zahlen zum Beispiel. Und da sind wir ja, wie gesagt, auch dran. Da ist viel Bewegung auch drin im Payment-Thema, ganz klar. Aber ja, das wäre so die erste Frage, glaube ich, die ich stellen würde.
Und nochmal ganz privat gefragt, so wie viele Stunden verbringst du in irgendwelchen Räumen und probierst heimlich Gitarren aus?
Ich muss sagen, ich hoffe, das hört die zwei Abteilungen, die ich jetzt gleich nennen werde, hoffentlich hören sie diesen Podcast nicht, aber es geht bei mir um die Studioabteilung und die Gitarrenabteilung. Ich hasse diese Abteilungen sozusagen aus dem Grund, weil sie wissen auch genau, wie sie mich catchen können. Ja, der Abteilungsleiter von der Gitarrenabteilung sagt so, hast du die schon gesehen? Ich so, hau ab, ja, möchte ich gar nicht sehen. Man wird es nicht glauben, ich habe letzten Monat habe ich 2 Gitarren gekauft mal wieder. Das war genau wieder das gleiche Thema, da gibt's was Neues, musst du unbedingt anschauen. Zack, habe ich es gehabt. Und das andere ist die Studioabteilung, ja. Also es ist wirklich schwierig. Und wenn ich rein muss, dann Augen zu und durch und direkt dann dorthin, wo ich hin muss. Aber das ist schon, also ich hatte in meinem Leben zum Beispiel, habe ich noch nie einen Arbeitgeber gehabt, der Arbeitsgeld gezahlt hat, das schon, aber der Weihnachtsgeld gezahlt hat, ja. Und es kam so, wie es kommen musste, wirklich eine hundertprozentige Quote, es ist wirklich alles beim Thomann draufgegangen. Natürlich. Man muss ja auch mit gutem Beispiel vorangehen, aber ganz ehrlich, es ist, glaube ich, jedem klar.
Das ist ja ein geniales Konzept eigentlich. Hat es der Geschäftsführer tatsächlich so berücksichtigt, dass er den Leuten, die alle Musiker sind, Geschenkgutscheine oder Weihnachtsgutscheine schenkt oder beziehungsweise Weihnachtsgeld schenkt, ja. Was wiederum im Shop dann umgesetzt wird.
Ja. Und jeder sagt bei Thomann das Gleiche. Naja, es ist halt weg und es ist eigentlich hier geblieben. Und das ist auch das Schöne, also die Identifikation lässt sich dadurch ja auch extremst gut dann ausrechnen, muss man auch sagen. Aber das ist, das wird auch die nächsten Jahre nicht anders. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Was denkst du, wo die Reise so in Zukunft hingehen wird? Oder gibt es so ein Ziel, wo ihr in 5 Jahren sein wollt mit dem Thomann Gesamtkonzept? Oder wie sind da die Pläne für die Zukunft?
Ja, in 5 Jahren möchte ich definitiv den doppelten Umsatz haben. Das klingt jetzt erstmal heftig, aber es gibt so viele Bereiche, wo wir noch nicht sind, also geografisch gesehen. Wir sind in den USA, ja, da haben wir auch schon einen Shop, aber da fehlt es einfach noch an verschiedenen Punkten, wie ein Adressabgleich im Checkout oder auch lückenlos zu zahlen. Das heißt, da haben wir noch es sind schon Dollarpreise angezeichnet, aber wenn man jetzt damit Paypal zahlt, dann ist eine Umrechnung sozusagen nochmal drin im Checkout, aus dem Grund, weil wir noch kein Bankkonto hatten. Mittlerweile haben wir es zum Glück, wir müssen es halt jetzt mal umsetzen. China ist natürlich auch ein großes Thema. Also wir sehen zum Beispiel China wirklich auch als Land an, wo wir auch wirklich gut verkaufen können, wo wir viel exportieren können auch. Weil die natürlich auch Musik machen und auch wirklich auf die großen Marken auch stehen. Also die sind da, wenn es um Gitarren geht, klar, Fender und Gibson, da sind die auch natürlich ganz, ganz vorne dabei. Und das wollen wir natürlich schon erreichen. Und was wir uns auf jeden Fall nochmal, wo wir auf jeden Fall einen Schritt nochmal nach vorne gehen müssen, ist das Thema Beratung noch viel besser im Netz abzuzeichnen, also in unserem Store. Die Suche dann einfach noch vielleicht ein bisschen mehr auf die Beratung zu schieben und nicht nur als Produktsuchmaschine zu minimieren, weil im Grunde genommen das Wissen hätten wir ja oder haben wir ja, und da müssen wir natürlich deutlich mehr noch in die Richtung gehen, dass wir sagen, okay, wir beraten noch mehr über die Internetseite. Beispielsweise hat man das Thema ja schon mal mit der Mutter, die selber keine Musikerin ist und hat aber einen 5-jährigen Sohn. Und jetzt müsste eigentlich beraten werden, was für ein Schlagzeug ist denn jetzt eigentlich das Richtige oder welche Gitarre. Und da haben wir noch Luft nach oben. Und das Schöne ist, das müssten wir eigentlich in Anführungszeichen nur technisch umsetzen, weil die Expertise, die haben wir hundertfach, ja, in den Bereichen. Egal, ob es jetzt im After-Sales-Bereich ist oder bei mir, diese Expertise ist da und die müssen wir auch weitertragen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum uns Leute schätzen, dass wir halt auch Experten sind in dem Bereich. Aber wir können es aktuell noch nicht so hundertprozentig so abbilden, wie ich mir das zumindest vorstelle im Netz. Es ist schon echt gut gelöst, keine Frage, aber es ist noch ein ganzes Stück Luft nach oben. Und den Schritt müssen wir jetzt machen.
Die Zukunftsaussichten, ist klar, Luft ist nach oben immer, hoffentlich. Also ne, man ist ja irgendwie nie am Ziel so richtig, aber es hört sich auf jeden Fall sinnvoll an und logisch. Und ich wünsche Thomann und dir natürlich ganz viel Erfolg dabei, dass ihr das schafft, diese Ziele zu erreichen. Jetzt haben wir erstmal unsere Podcast-Folge aufgenommen. Super, dass du als Gast bei uns dabei warst. War mega spannend, Florian. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Wir wünschen dir ganz viel Erfolg weiterhin bei Thomann. Wir beobachten das natürlich auch aus Eigeninteresse auch ein bisschen natürlich immer.
Sehr gut, kommt gerne vorbei.
Ja, das machen wir mal. Das machen wir jetzt hier nicht auf dem Kanal. Das machen wir mal aus. Dann zeigst du uns mal den Laden und dann spielen wir ein bisschen Gitarre und Schlagzeug. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Auskünfte und ja, alles Gute. Und ja, wir wünschen allen da draußen viel Spaß beim Anhören des Podcasts und bleibt uns natürlich treu. Wie immer, der Aufruf, abonniert uns auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt. Und ja, macht's gut. Ciao.
Ciao. Ciao.